Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend auf ein halbes Bier mit Erwin Schwarz. Schön, dass du da bist, Erwin. Freut mich. Wir haben uns schon ein bisschen was zum Essen hergekriegt. Schön, dass du da bist. Der Chef von der Edinger Zeitung. Ist das so richtig?
Das ist schon so richtig, aber im Original hat es früher geheißen, Kreisredakteur, der von mir höchst geschätzte Eduard Baumann hat dieses Amt über gute 20 Jahre inne gehabt. Ich habe meins jetzt schon länger inne, aber in der Struktur tut sich auch bei der PMP was. Es muss praktisch ein neuer Name her. Es heißt jetzt Regionalleiter für den Landkreis Altötting. Das heißt, wir haben das Gebiet der Passauer Presse nach Landkreisen aufgeteilt und da gibt es in jedem Landkreis einen Erwin Schwarz, der heißt da anders anders.
Du bist zuständig für den Landkreis Altötting.
Genau.
Für den Lokalteil?
Für den Lokalteil und auch für überregionale Berichterstattung, die hier sich abspielt. Also sprich von Verkehrsinfrastrukturthemen, die in einem größeren Konzert der Passauer Presse Interesse haben, von, weil gerade die Kirchenglocken läuten, kirchliche Themen, wenn große Wallfahrten sind, dann beackern wir auch diese Themen von Altötting aus und liefern das dann für die Gesamtausgabe zu. Das steht dann im Bayernteil,
auf der Seite 3. Und finden wir im Bayernteil.
Genau.
Darf ich dich fragen, heute Montag, was war für dich eine gute, schöne Meldung im Lokalteil?
In der heutigen Ausgabe oder für die morgige Ausgabe?
Wenn wir schon verraten dürfen.
Für die morgige Ausgabe, dass wir beim Impfen massiv vorankommen in der Corona-Geschichte. Wir haben mittlerweile im Landkreis über 10.000, die schon zweimal geimpft sind. Das war für mich halt die gute Nachricht.
Also ca. 11%.
Ja, vor allem, wenn man nochmal hochrechnet, dass die Kinder ja nicht geimpft werden können, etc., okay. Sind wir schon ein Stück weiter und wir haben ja auch schon Infizierte, die immunisiert sind durch ihre Infektion. Also mit unserer Impfquote, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein.
Wir kommen später vielleicht noch inhaltlich nochmal drauf ein bisschen. Zunächst mal, wir haben gesagt, wir trinken heute ein Bergerbier. Bergerbier, private Brauerei aus Reischach, das Blaue, das Märzen, deine Lieblingsmarke.
Ja. Auf jeden Fall hier im Landkreis. Hat mehrere Gründe. Zum einen hat mir der Karl Berger meinen 40. Geburtstag und den für meine Gäste wegen schöner gemacht, weil er war damals der Bierlieferant, auch wenn er, glaube ich, mit unserem Konsum damals nicht ganz zufrieden war. Und was immer, wir haben uns vorher schon unterhalten, was immer sehr schön ist, wenn der Landrat Schneider mit den Bürgermeistern auf Informationsfahrt geht, entweder wir werden von einem Busunternehmen aus Reischach gefahren oder eben dann vom Flughafen abgeholt und da gibt es dann immer ein halbes Bergerbier auf der Heimfahrt und das ist für jeden ein Heimkommen. Da gefreut er sich,
wir freuen uns auch. Prost, zum Wohlsein. Die Kirchenglocken, ich weiß nicht, ob sie es hören, ob sie übertragen wird, aber es läutet kräftig. Schön ist auch, wenn man wieder sagt, jetzt halt auf Nacht, kannst aussitzen. Hast du ein schönes Platz daheim?
Ja, schon zwei. Ich habe zwei kleine Gärten. Einen zur Straße raus, wenn ich einen Ratsch mache mit den Nachbarn und einen nach hinten raus zu einem großen, vergleichsweise freien Grundstück. Da ist dann Ruhe und da ist auch die Straße weg, da ist gar nichts, das sind nur jetzt im Frühjahr Pfleger. Und ein paar Katzen.
Erwin Schwarz, du bist in Altötting in der Umgebung bekannt. Du bist jetzt wohnhaft hier in Altötting schon seit wie vielen Jahren?
Gut 21 Jahre, seit 01.01.2000.
Vorher warst du nicht in Altötting. Da warst du unterwegs in der Weltgeschichte. Schauen wir uns ein bisschen an, wo der denn her ist, unser heutiger Gast, der sozusagen im Bereich der Medien und die Heimat versucht zusammenzubringen. Du bist daheim, habe ich mitgekriegt, aus Grafenau,
ja.
Aus dem Bayerischen Wald aus.
Ein Weidler, und du hast das gerade richtig gesagt, da bin ich daheim. Heimat ist jetzt da, weil Heimat ist in Neuering, da ist meine Frau, da sind meine Kinder, da sind meine Freunde, da ist auch meine Arbeit. Das ist für mich jetzt Heimat, aber daheim werde ich immer im Bayerischen Wald sein.
In Grafenau. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Man kennt Grafenau, das ist eine super schöne Gegend. Bist du da im städtischen Bereich oder eher auf dem ländlichen aufgewachsen?
In der Ortschicht. Meine Eltern waren keine Heißelleute. Also wir haben keine Nebenerwerbslandschaft gehabt. Der Vater war in der holzverarbeitenden Industrie. Artex-Werke haben die geheißen. Die haben Stahlplatten, Hartfaserplatten und so Sachen gemacht. Und die Mutter, wir waren vier Kinder, die Mutter hat sich als sehr gutes Zubrot mit Urlaub auf den Bauern gemacht. Also ich habe nicht den Urlaub vom Rauch, sondern der Urlaub ist zu mir gekommen. Mit vielen Kindern.
Mit vielen Kindern, hat sie was geredet?
Ja.
Grafenau, eine schöne Ecke, kann man empfehlen. Darf man auch wieder hinfahren jetzt, oder?
Ist da zurzeit die Regelung? Man darf hinfahren, allerdings noch ohne zu übernachten. Also Tourismus geht ja noch nicht. Das wird ja erst aufmachen. Wir haben ja noch nicht so lange unter 100. Nach Möglichkeit ab Pfingsten wieder. Gibt es viele schöne Sachen zum Sehen. Nationalpark natürlich mit Tierfreigehege, auch mit den ganzen anderen Einrichtungen des Nationalparks, sowohl im Raum Zwiesel als auch in Wolschenau. Dazu das Baumei, das berühmte Waldtüpfelweg und auch sehr lustige, innovative Übernachtungsideen. Das Fasseldorf in Spiegelau, das sind, muss man sich vorstellen, wie der alte Grieche, die sind so ja, ganz große Wohnfässer. Da haben wir 4 Leiter im Platz und ist praktisch wie ein Campingplatz.
Diogenes, genau. Geh mir aus der Sonne, der einzige Wunsch. Dein Wunsch war es dann, in die Journalismus-Ecke zu gehen oder wie bist du dazugekommen?
Die Initialzündung war die Schule tatsächlich und die Facharbeit. Ich habe da etwas abgedrehtes Thema, das aber vielleicht sogar zu Röting passt. Rastafarianism, das sind die mit den Dreadlocks aus Jamaika, Bob Marley und Co. Als was das zu sehen ist, Kult, Religion oder was sonst, also Cultural Religion Award war das Thema.
Rasterlocken, also da warstest du nicht so dabei?
Damals zwar nicht mit Rasterlocken, aber es gab mich auch mal mit Haaren. Auch auf dem Kopf, nicht nur am Kinn.
Wobei das mit dem Bart, gell, das ist natürlich jetzt auch interessant. Du hast jetzt ein Video geteilt auf Facebook, viral sozusagen, ist er unterwegs und hast du deinen Bart stutzen lassen. Häusliche Bartpflege.
Genau, weil ich normalerweise alle 8 Wochen nach Fichtach fahre, auch wieder in den Bayerischen Wald. Da sitzt meine Barberin, die liebe Christina. Und das ging halt letztes Jahr im Frühjahr nicht. Und der Bart wuchert halt und sprießt. Und mit den Masken ist es auch nicht unbedingt gut, weil sie alle dicht macht. Dann habe ich meine Frau habe ich nicht drüber lassen, weil da habe ich gewusst, dass die mir nicht so folgt wie die Tochter. Und dann hat meine liebe Tochter Josefa das Werkzeug in die Hand genommen und die Theresa, die andere Tochter, hat gefilmt. Und dann habe ich das meinen Kollegen im Pass gegeben und die haben dann ein Filmchen draus gemacht, das ein paar Mal angeklickt wurde.
Hat gut gepasst. Hat hingehaut, oder? Ja. Dann mal so. Ja, Abitur, du warst dann, also hast gemerkt, aha, das Schreiben, das liegt mir. Und dann kommt die Frage, wo geht es jetzt hin mit dem Studium?
Das Schreiben war es eigentlich nicht in dem Sinn, sondern das Recherchieren, zu sagen, ich habe ein Thema, ich habe eine Fragestellung und ich komme nicht gleich weiter. Wie könnte ich weiterkommen? Wen muss ich, okay, wer kann mir weiterhelfen? Wo kann ich eventuell was finden? Das war noch vor Computerzeit. Also da gab es nur Mikrofisch und kein Google und kein Yahoo. Also das war etwas mühsamer, als es heute ist. Hat aber dann ganz gut hingehört, auch über Primärquellen, egal. Und da ist irgendwo dann der Spaß draus geworden. Ich habe dann bei einer meiner Lehrmeister, der Egon Binde in Grafenau, dem habe ich dann angefragt, ob er einen freien Mitarbeiter brauchen kann. Dann war ich jetzt ein freier Mitarbeiter in Grafenau, habe da für 15 Pfennig die Zeile und 4 Mark fürs Foto habe ich dann geschrieben. Und dann war das Abitur rum. Und dann habe ich mich immer Volontariat beworben. Also meine Ausbildung ist eine 2-jährige Ausbildung bei der Zeitung, der klassische Weg. Ja, das hat dann nicht auf der Stelle hingehauen. Dieses Dreivierteljahr habe ich dann überbrückt mit ein bisschen einem Hälftegott-Studium in Regensburg, Musikwissenschaften. Ich habe sogar einen Schein gemacht in Geschichte des Jazz. Und das war es dann. Und zum 1. Mai 1985 habe ich dann mein Volontariat in Edenfelden begonnen. Das war der erste Platz. Da war ich knapp 20 Leute.
Von Grafenau Richtung Edenfelden. Auch unser Gebiet, gell? Ja. Auch Heimatnähe. Und das mit dem Schreiben, also und diesem auf den Grund gehen, das ist ja interessant. Das ist ja das vielleicht, was uns heute ja manchmal fehlt. Gibt es also eine These, da gibt es einen Sachverhalt und da muss ich wissen, wie kommt der zustande? Vielleicht fehlt es in unserer Zeit heute.
Ja, es wird den falschen Quellen geglaubt. Das ist das Problem. Es werden Offizialquellen, also Behörden, Polizei, auch die Politik, werden grundsätzlich in Frage gestellt, weil immer nur die absurdeste aller Thesen eigentlich die sein kann, die stimmen kann. Ich muss immer das Abseitigste wählen, nicht den direkten, den geraden Weg. Ich muss beides betrachten, das ist richtig. Ich muss auch die steile These muss ich genauso ins Kalkül ziehen, wie den naheliegenden Weg ins Kalkül ziehen muss. Aber ich muss eben genau anschauen und muss dann aufgrund meiner Erfahrung und auch aufgrund des Vertrauens, das ich in bestimmte Personen habe, dann die Informationen auswählen, die ich für die richtige halte. Wobei im Journalismus ja nie, das ist ja eine falsche Vorstellung, die es manchmal gibt, dass wir schreiben, was wir wollen. Wir schreiben nicht, was wir wollen, sondern es gilt immer das Prinzip, dass die Gegenseite gehört werden muss.
Ja, aber immer. Ich habe mir schon öfters gedacht, wenn dann das Bild vom markanten, kraftvoll auftretenden Erwin Schwarz, da ist dann der Standpunkt, ja, schaut der das aus, also, ja, und so ist. Da habe ich doch als Journalist ja auch, sage ich jetzt mal, das Wort Macht. Ich kann eigentlich sagen, das ist das, was ich jetzt glaube und was ich jetzt für richtig erachte. Und nachdem, ja, vielleicht orientieren sich auch manche.
Ja,
was in der Zeitung steht, ist ja dann meistens wahr.
Ja. Die Berichterstattung muss wahr und wahrhaftig sein. Also die Berichterstattung muss so sein, dass die über jeden Zweifel erhaben ist. Die Berichterstattung. Die darf auch kein Fitzelchen Meinung enthalten. Das geht nicht. Der Kommentar ist eine ganz andere Nummer. Ein Kommentar ist Meinung. Beim Kommentar steht mein Name drüber, von Erwin Schwarz. Ist mein bezauberndes Konterfei in der Zeitung. Und da sage ich, so sehe ich das. Lieber Leser, und da sind wir dann auf der anderen Seite, wenn du das anders siehst, dann schreib mir doch einen Leserbrief. Und diesen Leserbrief werde ich veröffentlichen, so er nicht irgendjemanden beleidigt, okay. So er nicht, also so wir uns, ganz genau, so wir uns an die allgemeinen Gepflogenheiten halten, veröffentliche ich diesen Leserbrief. Ich habe in diesen 36 Jahren, die jetzt medial tätig bin, und davon sind es ja, 25 ungefähr in verantwortlicher Position, habe ich noch nie einen Leserbrief abgelehnt, nur weil der mir nicht zur Nase gestanden ist. Bin ja froh, bin ja andere Meinung. Mhm. Vielleicht kommt ja dann aus einem anderen Eck wieder eine andere Meinung. Leserbrief ist eins der wichtigsten in der Zeitung. Weil da kann sich der Leser, da kann sich der Bürger Gehör verschaffen. Er kann sagen, ich halte das einfach, wenn jetzt, um auf das Thema von vorhin nochmal zurückzukommen, Reinhard, wenn jetzt in der Corona-Krise, in der Corona-Zeit immer gesagt wird, das darf man ja nicht mehr sagen. Ich darf alles sagen, aber ich muss ja den Widerspruch aushalten. Und damit kommen die Leute nicht zurecht.
Der Tonfall muss stimmen, ja. Die Etikette, und ich muss halt mit dem dann auch ins Gespräch kommen. Ja. Also ich merke, Leserbriefe, da bist du dankbar.
Ja, natürlich. Ich freue mich über jede Leserzuschrift.
Im Lokalteil, das stimmt. Wenn ich mir jetzt überlege, beim Zeitunglesen, du schaust natürlich zuerst, wer hat es geschrieben.
Genau.
Weil es gibt ja manche, wo sagt man, ja, wissen wir schon, schreibt halt mal gern. Aber es ist interessant.
Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Leserbriefe, die wir im politischen Teil drin haben, die wir auf den Bayern-Seiten stehen. Die werden natürlich gekürzt, weil die kriegen ja eine ganz andere Menge als ich. Ich kann sie ja im Lokalteil verteilen. Wir haben unseren Lokalteil nach Orten aufgeteilt. Also bei Altötting beispielsweise sind die Gemeinden Theising, Thyssen und Kasten dabei. Und wenn zu diesen Gemeinden, zu Altötting und diesen drei Gemeinden, ein Leserbrief kommt zu einem Thema, das in der Zeitung war, dann erscheint es auf diesen Seiten. Wenn was kommt, was auf den Landkreisseiten erschienen ist, zum Beispiel über den Kreishaushalt oder sonst was, was wir jetzt am Wochenende wieder einen Leserbrief drin gehabt haben, dann erscheint es auf diesen Seiten. Also wir streuen die Leserbriefe auch dahin durch, wo die Grundberichterstattung da war. Grundberichterstattung ist die Voraussetzung für einen Leserbrief. Also wir veröffentlichen keine Leserbriefe ins Blaue hinein, sondern die müssen sich immer auf eine Berichterstattung beziehen. Wenn wir allerdings Leserzuschriften kriegen zu Themen, die noch nicht in der Zeitung stattgefunden haben oder unter dieser Facette noch nicht stattgefunden haben, dann thematisieren wir das von der Redaktion aus, dass wir sagen, schauen wir, dass wir mit diesem Schreiber ins Gespräch kommen. Darum ist es halt immer gut, wenn man seinen Namen dazu schreibt. Also anonyme, wir gehen auch anonymen Hinweisen nach. Aber grundsätzlich ist es mir natürlich lieber, wenn die Leute einen Namen sagen. Das heißt ja nicht, dass ich diesen Namen dann weiter sage. Der Schutz des Informanten, der uns was zutraut, der ist uns heilig. Ich werde nie irgendwann, der mir eine heiße Geschichte verraten hat, dann an die Politik, Polizei oder so, Straftat, aber das ist natürlich, werde ich da nie an irgendwen den Namen weitergeben. Außer der sagt, ich habe da nichts dagegen.
Ich merke schon, du bist da sehr leidenschaftlich.
Ja, ich bemühe mich noch.
Sehr leidenschaftlich, ja, wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrungen, die man vielleicht auch immer wieder gemacht hat. Mehr aber mal zurückgehen, weil Journalismus ist ja nicht das, also das Volontariat hast du gemacht. Aber das Studium ist dann ein anderes geworden.
Ja, ich habe dann noch bis, also 85 im Volontariat, 2 Jahre ganz normal, ja. War Zeit im Passau in der Zentrale. Und dann haben sie in Vilshofen einen Redakteur braucht und zwar, da gehe ich hin. War noch nicht passt, da habe ich meine Wohnung gehabt, das war alles gut, war eine gute Entscheidung. Und aber irgendwo war es dann mit 25 Watt Luft ein bisschen raus. Weil was soll jetzt noch kommen? Und dann habe ich für mich entschieden, ich lasse den Journalismus jetzt mal Journalismus sein und gehe zum Studieren. Ich wollte schon immer was, auch aus der familiären Geschichte, ich habe es vorhin schon gesagt, Nationalpark, Bayerischer Wald, Tourismusregion, da war Mutter, da haben wir Fremde im Haus gehabt, was immer Spaß gemacht hat. Dann habe ich mich in Richtung Tourismus orientiert im Studium und habe das über den Weg der Geografie, habe ich das dann eingeschlagen. Ich habe auch meine Diplomarbeit zum touristischen Thema gemacht über das Dorf Waldhäuser im Bayerischen Wald am Fuß des Lusen, das komplett im Schutzgebiet des Nationalparks drin ist und wie die das machen, dass die Tourismus und Schutzgedanken, dass die wirtschaften und starke Einschränkungen, möchte ich fast sagen, erdulden müssen, wie die das auf einen Nenner bringen und trotzdem gut davon leben können. Und da sind einige nach wie vor sehr gut funktionierende touristische, Moment natürlich schwieriger, aber sehr gut funktionierende touristische Betriebe da, die sich da arrangiert haben damit und die da gut leben können.
Geografiestudium und parallel, hast du vorher gesagt, gehabt, oder fast noch wichtiger für dich, Ethnologie.
Ja, damals noch Volkskunde, mittlerweile
Volkskunde
als Ethnologie, Volkskunde. Ja gut, das schlägt den Bogen, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, auch zu Altötting, weil mein Professor, der Christoph Daxlmüller, selig, mittlerweile schon gestorben, der hat ein großes Faible für alles, was Volksfrömmigkeit zu tun hatte, gehabt. Und wir waren, gab dann ein Seminar und Vorlesung zu dem Thema. Okay. Und da waren wir in 14 Tagen auf Italien-Exkursion, fromme Pilgerfahrt, über Loreto, Pompeji waren wir und haben uns die ganzen Geschichten angeschaut. Und natürlich dann auch am Fuße des Vesuv beim San Gennaro. Also es war eine tolle Zeit und er vor allem ein toller Typ. Und das ist dann auch geblieben hier mit der Volksfrömmigkeit, auch dahingehend, als wir zwei Kollegen von mir, die Johanna Stummer und Georg Wilmerdinger, haben wir dann für die Stadt Altötting, respektive für die Shrines of Europe, ein Buch gemacht über diesen Wallfahrtsorte-Zusammenschluss, wo das natürlich auch alles ein bisschen mit einfließen hat.
Also Europas schönste Marienwallfahrtsorte, wichtigsten in einem Band herausgegeben. Okay? Shrines of Europe. Ja, ich war ein bisschen überrascht, wie du gesagt hast, du bist ein Diplom-Geograf. Also Geograf hätte ich gesagt, mei, dann wollte ich halt nicht Erdkundelehrer werden. Ja. Dann habe ich mal gegoogelt, als Geograf, da kann man eigentlich alles.
Oder nichts.
Oder nichts.
Oder nichts. Grundsätzlich kann man die Geografen schon für viel brauchen. Mittlerweile sind wir, nachdem die Studiengänge ja sich viel mehr diversifizieren als zu meiner Zeit, aber ja. Geht es dann von Ressourcenmanagement bis hin zu, wo ich schon fast in der Geologie bin, also sprich Geoenergie, da kommst du dann auch auf die Kombination mit den Nebenfächern an. Da machst du halt dann, wenn du eher in die Geologie gehst oder in die geologische Richtung, dann machst du halt dann noch dazu Physik und Chemie als Nebenfächer. Mhm. Damit mit dabei ist der Kommilitone von mir, der war eine Zeit hier, jetzt nicht mehr war eine Zeit hier tätig, Geoenergie gehe ich weiter. Der hat da mitmangelt, als die da draußen nach heißem Wasser gebohrt. Also es ist sehr breit von der Kulturgeografie, also wie wirkt sich der Mensch auf den Raum aus, was schafft der da Stadtgeografie? Also es ist bis eben zur naturwissenschaftlichen Geografie. Auch Botanik ist alles Geografie.
Ein Raum gestaltet.
Ja. Genau, Pfleger fast.
Raumpfleger, Raumgestalter, Heimatgestalter. Übrigens hast du den Banner schon gesehen?
Nein, noch nicht,
aber jetzt nicht. Zeitpunkt jetzt, Leben im Blick und die Hühner. Ich bin ja immer so stolz auf unsere Hühner. Ja.
Sind das deine?
Ja, die Frau hat es gekriegt. Schöner Wagen und so weiter. Ja. Heimatgestalter. Unser Thema zwischen Ostern und Pfingsten. Der Journalist. Der ist jetzt sozusagen der Erwin Schwarz, Eckenfein, Vilshofen, Altötting haben wir gehört, Passau. Da war er beim Studieren. Wie ist denn dann weitergegangen? Bist du ein bisschen rausgekommen, dann auch noch weiter?
Also ich habe während dem Studium auch die andere Seite des Schreibtisches kennengelernt. Also war im Praktika und auch zum Ferienjobben in der Großindustrie in München bei MBB. Allerdings dort tatsächlich auch im geografischen Bereich, war hochspannend. Das ist eine Tochterfirma von EnBW gewesen, Industrieanlagenbetriebsgesellschaft, sehr sperriger Name, aber die haben nach der Wende die sowjetischen Militärliegenschaften in der Ex-DDR auf Umweltschäden untersucht.
Also wo die stationiert waren?
Genau, wo die Sowjets stationiert waren, wird die verkauft und gewütet haben. Also was die alles hinterlassen haben. Wir waren dann exemplarisch, das ist in Thüringen, der Ort heißt Ohrdruf. Da gibt es geologische Spezialitäten, das sind Erdfälle, hast du vielleicht schon mal gehört. Da tun sich unter der Erdoberfläche, manchmal 50 Meter drunter, manchmal war ganz knapp drunter, da haben sie Kavernen auf. Die sind ausgespült, das ist eine karstige Landschaft. Okay. Und darunter sind dann Löcher. Haben wir bei Frankfurt vor einigen Jahren mal einen Hauseinsturz gehabt, deswegen. Da ist ein halber Zuhause weggebrochen, weil so eine Kaverne in sich zusammengestürzt ist. Und dort gibt es die auch. Und diese Löcher im Boden haben die Russen gesagt: Mei, wir haben auch viel Munition, die geht aber nicht, die ballert nicht, das muss da rein. Dann haben die dort Kavernen weiß, die haben eine Munition entsorgt. Die haben da die ganzen, also nicht alle, aber die haben da einige Löcher aufgefüllt. Und das dann umwelttechnisch zu regenerieren, möchte ich mal sagen, das geht händisch. Also das ist ein Himmelfahrtskommando. Und da war ich damals mit dabei, als wir dieses Projekt, diese IABG vorgestellt haben. Da habe ich die komplette Pressearbeit gemacht. Da war der Töpfer noch Bundesumweltminister. Und der war damals zu einem Besuch auf dieser sehr schönen Kaserne, Gründerzeitkaserne, Backsteingebäude, also wunderbar, aber halt komplett mit der Wirtschaft. Was daraus geworden ist, weiß ich jetzt nicht.
Du warst bei der Bildzeit.
Ja.
Also darf man das schon sagen, die Zeitung mit vier Buchstaben. Ja, Bildzeitung. Meine erste Frage wäre gewesen, und hast du was gelernt?
Ja, mehr als überall anders. Mehr als überall anders, weil man muss ein bisschen unterscheiden. Zu der Zeit, als ich bei der Bildzeitung war, war der Kampagnenjournalismus, wie er jetzt unter einem Julian Reichelt bei weitem nicht so. Der Chef in München war ein absolut harter Hund. Du hast einen Freischuss gehabt, du hast einmal einen Fehler machen dürfen, beim zweiten Mal bist du rausgeschmissen worden. Also sein zentraler Satz war, du musst alles wissen, du brauchst gar nicht alles schreiben. Also der wollte immer alle Informationen. Es war auch so, dass du wirklich der Reporter im klassischen Sinne warst. Du bist ausgerockt, hast die Informationen eingeholt, meistens flankiert von einem Kollegen in der Redaktion, der von drin aus geschaut hat, wie kann er die draußen leiten, wie kann er die draußen nutzen, der noch zusätzliche Informationen eingeholt hat, damit du zu den Primärquellen kommst. Und dann bist du mit deinen Informationen, mit deinen Rechercheergebnissen in der Redaktion gemacht. Dann hast du das eher mehr Zeit, dem Chef. Und der hat es dann diktiert. Der hat es dann der Sekretärin diktiert. Du bist neben ihm da gestanden. Stimmt es so? Stimmt der Satz schon? Stimmt das Zitat so? Ist es so richtig? Wir müssen das Zitat anders fassen. Und also dadurch war zu dieser Zeit, zumindest die Münchner Ausgabe, wo ich gearbeitet habe, das war ziemlich ein Guss, auch was den Stil anbelangt. Der war, der Chef, der war früher, als der Spiegel angefangen hat, ein Korrespondentennetz aufzubauen, war der Korrespondent für den Spiegel in Bayern und ist dann, die Bildzeitung wurde ja gegründet in München erst, also die Lokalausgabe, die Regionalausgabe 1972, weil nämlich der Münchner Merkur die TZ auf den Markt gebracht hat, als Boulevardzeitung. Und da hat Springer gesagt, wenn die das können, können wir das auch. Und hat dann eine regionale Bildausgabe rausgebracht, die mit Olympia gleich massiv realisieren hat können. Natürlich auch mit dem Attentat. Ich meine, die haben die, muss man ganz klar sagen, die haben sehr gute Reporter, die Tod und Teufel nicht scheuen. Und so sind die dann hingekommen und da war er dann schon mit dabei.
Aber der Erwin Schwarz ist dann nicht mehr bei der Bildzeitung geblieben. Wie viele Fehler hast du gemacht?
Nein, es lag wieder an meinen Fehlern, aber es lag daran, dass meine damalige Lebensgefährtin gesagt hat, entweder du hörst bei der Bild auf oder du hörst bei mir auf. Es drei Leichen pro Woche verbilden den Charakter, weil du abstufst, weil du nicht mehr das Leid der Menschen siehst. Das ist und du natürlich ganz anders unterwegs bist als Reporter einer überregionalen Zeitung, als ich jetzt in Neurötting bin. Wenn ich hier, wenn ein tödlicher Unfall ist, wenn ein Gewaltverbrechen ist, wenn ein, ja, es muss ja gar nicht so weit gehen, wenn ein Schicksalsschlag ist, der Menschen ins Mark und Bein trifft, dann muss das, was ich transportiere, muss stimmen. Und meine Kollegen natürlich machen das nicht allein. Ich habe dann insgesamt 12 in den beiden Reaktionsstandorten, 12 hochtüchtige Kollegen, also die da mitwirken an dieser Tageszeit jeden Tag. Ich treffe die Menschen ja immer wieder. Das ist auch in der politischen Berichterstattung. Ich sage das immer, wenn der Chefredakteur einer Zeitung einen Kommentar gegen die Bundesregierung schreibt, dann ist das ja schön, da kann sich jeder identifizieren und kann sagen, ja, den hat er jetzt gesagt. Mhm. Wenn der kleine Lokaljournalist Erwin Schwarz einen Kommentar gegen Landrat oder Bürgermeister schreibt, wo er die richtig angeht, dann stehen wir am nächsten Tag bei mir im Büro und sagen, was erlaube ich Schwarz? Also, es ist das jetzt überzeichnet.
Ja.
Unsere Kommunalpolitiker können das schon nicht mehr.
Und sind ja brave.
Ja.
Sind ja brave,
oder? Es gibt aber dennoch Themen, die muss man ansprechen und die muss man auch. Ein Beispiel, jüngst ein Altbürgermeister einer großen Stadt,
ja,
der, nachdem er ja den Ehrentitel hat und auch noch Ehrenbürger ist, der halt Privilegien für sich in Anspruch nimmt, die sonst keiner nutzen kann in diesen Zeiten. Ja, dem muss man dann halt einmal einen Spiegel vorhalten und sagen, das macht man nicht.
Wobei ich da schon überrascht war, in der Wortwahl. Ich habe das gelesen.
Ja.
Man denkt,
warum sollte ich was verklausulieren, wenn ich es sage? Ich sage ja nur das, was ist. Ich schreibe nur das, was ist. Und das wird der normale Bürger sich dabei vorkommt.
Vorher ist das Wort gefallen, also ein Fehler machen, dann vielleicht auch, ich schaue drauf, also Korrektur. Du hast also sozusagen deine Mannschaft, die schickst du los und sagst, hey, da untoriert sich was, geht raus und bringt heim.
Mhm.
So verstehe ich das irgendwie. Und du musst dann praktisch über jede Zeile drüber lesen.
Nein, also das Vertrauen ist natürlich groß. Es ist eher andersrum. Also ich schaue jeden Abend über die Seiten nochmal drüber. Das Lokalteil ist natürlich. Ich kriege am Morgen gemeldet, was die Kollegen für Themen haben. Es ist eher so, also ich schicke nicht permanent, sondern ich gehe ja selber noch. Muss ich da aber. Sondern die, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir haben unseren Landkreis aufgeteilt in kleine Reaktionsgebiete mit kleinen Verantwortlichkeiten. Und in diesen Verantwortlichkeiten muss der Kollege, die Kollegin, müssen sich da drin zurechtfinden und müssen auch wissen, was in ihrem Betrieb geschieht. Müssen ihre freien Mitarbeiter pflegen in den kleinen Gemeinden draußen und müssen schauen, dass sie jeden Tag einer Seite zustande bringen. Wenn es kontroverse Themen gibt, dann kommen die zu mir. Oder wenn ein Leserbrief da ist, der fragwürdig ist, dann kommen die zu mir und sagen, schau dir das bitte mal an, können wir das so bringen? Oder auch, schau dir mal an, was ich da geschrieben habe, das könnte eventuell zu Schwierigkeiten führen, ist das alles in Ordnung? Genauso tut sich aber tue mich auch ich rückversichern bei meiner Chefredaktion. Also es ist nicht so, dass wir hier in einem luftleeren Raum liegen. Wir werden zwar vom Passau nicht gegängelt, Gott bewahr, weil unsere Redaktionsleitung, unsere Chefredaktion ist der Ansicht, dass die draußen sitzen und das schon ein paar Jahre machen, schon wissen werden, was für ihre Region die Themen sind, die man zu setzen hat und die man setzen wollen.
Jetzt in diesen Zeiten, wenn wir es kurz ansprechen, natürlich auch Corona-Zeiten, es rührt sich ja nichts mehr, es passiert ja nicht mehr viel. Oder passiert schon was, die Leute kommen nicht mehr zusammen, Festivitäten finden nicht statt. Der Gesprächsstoff geht aus. Wie ist denn bei euch in der Zeitung?
Es ist nach wie vor keine weiße Seite erschienen und auch nach wie vor kein Eck auf einer Seite, das nicht gefüllt werden konnte. Die Menschen draußen in den Vereinen, da möchte ich auch ganz klar sagen, Riesengroßverreizgott, die sind sehr findig. Die haben schon reagiert auf die Geschichte, so wie ihr von der KIB, dass ihr ins Netz geht mit euren Angeboten. So machen es die Leute draußen auch. Jüngst gibt es doch jetzt Land auf Land ab, diese Jerusalemer Challenge. Sind jetzt die Pinusbläser mit dabei. Ja, da berichtet man natürlich drüber. Das ist witzig, das ist originell. Da berichtet man drüber und berichtet man gern drüber. Das Entscheidende ist, wir müssen was wissen. Wir müssen es erfahren. Also sprich, die Vereine müssen zu uns kommen oder die Akteure, wer es auch immer macht. Und wir haben das zu Beginn der Krise relativ schnell einigermaßen in den Griff gekriegt, weil das im Frühjahr war und nach dem Faschingsbeginn in diesem Landkreis traditionell die Jahreshauptversammlung in der Vereine. Das heißt, das war alles schon vorbereitet. Wir haben an die Vereine rausgeschrieben, alle Kollegen für ihren Bericht wiederum. Liebe Leute, ihr habt es doch schon in der Jahreshauptversammlung vorbereitet. Lasst sie uns doch in der Zeitung abhandeln. Wenn Sie es schon nicht im Wirtshaus machen können, mittlerweile machen Sie es ja nicht, so weit waren wir vor einem Jahr noch nicht. Das heißt, die haben uns die Unterlagen geschickt, den Bericht vom Vorstand, den Bericht vom Kassierer, wie jetzt Feuerwehr, der Kommandant, die Vereinsätze haben wir gehabt und so weiter und haben uns das geschickt und wir haben daraus dann die Berichte gebastelt. Wenn Sie Ehrungen hatten, haben wir halt darum gebeten, schickt uns doch ein paar Drehfotos von denen. Ihr könnt jetzt keine Mannschaft, kein Kundenfoto machen, dann schickt uns halt einzelne Bilder und die veröffentlichen wir dann. Und das hat sich, die Vereine sind sehr aktiv geblieben in der Zeit, natürlich verschieden, aber im Großen durchaus aktiv geblieben und haben uns und natürlich ihre Mitglieder in erster Linie und die Gemeinschaft daran teilhaben lassen, was sie trotzdem machen. Und wir sind wir natürlich auch hinterhergegangen, muss man auch sagen. Also Feuerwehren haben wir halt dann auch geschaut, wenn die ersten Übungen waren, dass wir da mit dabei waren. Nicht bei jeder, aber da haben wir uns dann was rausgesucht, dass man einfach sagt, schaut her, auch unter diesen besonderen Bedingungen, die müssen ja zum Einsatz fahren. Wie organisiert die Feuerwehr den Einsatz? Dass die ihre Gruppen komplett geteilt haben, zweimal, damit immer eine im Backup war, wenn man tatsächlich einen Infektionsfall hatte. Dass man da geschaut hat, dass der nicht durchmischt wird. All diese Dinge. Da waren Strategien da und über diese Strategien haben wir gern berichtet, weil es auch zeigt, dass die Leute mitdingen und wir mal in dieser Situation trotzdem noch das Gemeinwesen am Laufen halten kann.
Wenn man das so hört, Erwin, eher positiv gestimmt.
Ja, anders war es einfacher gewesen, sagen wir mal so. Also wir müssen uns schon die wirklich harten Geschichten muss da schon aus den. Ein großes Problem ist, dass keine Termine stattfinden für uns. Wenn ich aber vor 14 Tagen war, gute zwei Wochen ist jetzt her, war die Kommandantendienstbesprechung für die Feuerwehr im Landkreis. Da bin ich traditionell immer dabei, war ich jetzt auch dabei, im Netz halt die ganze Geschichte. Normalerweise bleibst du dann noch einmal sitzen und ratscht immer durch den Tisch. Das geht halt nicht mehr. Und wenn ich auf so einen Termin gehe, komme ich mindestens mit 5 Geschichten heran. Was man irgendjemand erzählt, was eventuell, wo man dann nachrecherchieren muss, ist da was dahinter, was ist. Aber da ist immer Ernte zu holen.
Also neugierig musst du schon sein.
Ja, neugierig ist wichtig. Die Menschen muss man mähen, anders geht's nicht.
Bist du ein Menschenfreund?
Ich glaube schon. Also die Freundinnen und Freunde meiner Kinder sagen schon, die nehmen jetzt einmal alles bei. Was ich noch sagen wollte, was man normal nicht tun sollte, was ich heute tue, der Journalist soll eigentlich Glauben halten. Der Journalist, ich mache halt genau das, was ich normal nicht mache. Ich stelle normalerweise die Fragen.
Also der Journalist soll Glauben halten
und dann braucht er zwei Dinge, einen Kuli und einen Block.
Neugier und Zuhören.
Genau. Und den, mit welcher Strategie auch immer, das Gegenüber dazu bringen, dass es sich öffnet und das sagt, dem erzähle ich jetzt meine Geschichte, weil der, ich habe einen älteren Herrn jetzt dieser Tage da gehabt, der kam vor 75 Jahren mit einem vertriebenen Zug hier im Landkreis an. Wir haben ihn am Samstag in der Zeitung gehabt. Groß. Und der ist gekommen, hat mir nur ein Blatt Papier wollte mir vorbeibringen. Da ist ihm drauf gestanden, dass er bei diesem Zug mit dabei war, aus Braunau, also in Schlesien, dass er auf diesem Zug mit dabei war und dass er hier ist und dass er die Braunauer Heimatgruppe hier leitet und so weiter. Ja. Und so. Wollte im Endeffekt, nachdem sich die auch nicht treffen können, sind da lauter ältere Herrschaften, denen geht es natürlich brutal ab, dass die keinen Austausch mehr haben kann, direkt. Da wollte halt ein Lebenszeichen geben. Und der war dermaßen nett und sympathisch und wir haben halt geil bis ins Erzählen angefangen. Aber man dachte, da bleibst du. Die schnappen wir jetzt als letzte Lebensgeschichte. Und das hat er dann auch gemacht. Der ist dann nochmal gekommen, hat mir nochmal Fotos gebracht aus seinem privaten Fotoalbum und hat mir seine ganzen, mit einem ganzen Koffer ist er gekommen, hat seine Aufzeichnungen dabei gehabt. Und da musst du dann natürlich Zeit nehmen und den Leuten zuhören. Die kommen dann auch vom Hundertsten ins Tausendste und man versucht, dass man es wieder einfängt. Aber die, mein Chefredakteur, der Herr Fuchs, sagt immer, jedes Leben ist es wert, erzählt zu werden.
Man bekommt viele Geschichten mit. Bis 20 Jahre jetzt da, Kollegen wahrscheinlich schon länger.
Freien ja, einige, ja.
Die sind dann gewandelte Geschichtsmenschen.
Ja.
Heimatgeschichten, die sie mittragen. Spannende Geschichte.
Zweifelsohne. Weil natürlich diese Geschichten immer auch sehr persönlich immer sind. Also wir sind ja keine historische Fachzeitschrift, sondern wir sind eine regionale Tageszeitung, die die Geschichten der Menschen erzählt. Und die Menschen erzählen ihre Geschichten natürlich aus ihrem eigenen Blickwinkel. Die historische Wahrheit bleibt die gleiche, aber Geschichte erleben dort leider verschieden.
Ist das in letzter Zeit jetzt halt mehr geworden? Ich sage jetzt mal, haben wir vorher schon gehört, also der Stoff ist nicht mehr so da und so weiter. Gibt es auch Strategien. Aber mir fällt schon auf, dass in letzter Zeit ja auch viele geschichtliche oder biografisches in dem Lokalteil auch Platz findet. Finde ich super, gefällt mir. Eigentlich ist genau in der Zeit ja auch wichtig, da man was Positives bringt.
Ja, im Vorgespräch sind wir ja auch drauf gekommen. Ich und auch meine Kollegen hier haben wir, also die 21 Jahre, die ich jetzt hier bin in Neurötting, habe ich noch nie so viel positive Resonanz auf die Zeitung gekriegt, wie vor allem zu Beginn der Pandemie. Also ich sage jetzt mal, letztes Jahr von Anfang April, also das zweite Quartal April, Mai, Juni, weil die Leute einfach gesagt haben, die Situation war völlig ungewohnt. Man hat nicht gewusst, wohin geht die Reise. Es gab permanent Durchhalteparolen, ja, nur 3 Wochen, dann haben wir es, ja, nur 3 Wochen, dann haben wir es. Und da kam halt dann, wenigstens ihr seid es nicht zuverlässig. Ihr kommt jeden Tag, eure Zeitung erscheint jeden Tag und der brave Träger meistens liefert es ins Haus, kann auch nicht rang werden. Aber grundsätzlich funktioniert es einigermaßen mit der Zustellung, mit dem Vertrieb. Dieses Stück Normalität, das brauchen die Leute. Und das war auch der Gedanke meinerseits dahinter, dass wir versucht haben, die Vereine so weit als möglich einzubinden, weil ich damit natürlich breite Streuung habe, weil ich dort viele Menschen erreiche.
Gewisse Normalität.
Und ich hätte nicht gedacht, dass man es so lang durchwirken, muss ich tatsächlich sagen. Aber auch die Kollegen sind findig und schauen um Serien. Der Kollege aus der Thüringen betreut, der Toni Brandl, hat eine Polizeiserie gemacht über das alte, hat über den Sommer gebracht, über die alte Polizeistation in Thüringen, Geschichten dazu. Und sobald man die Eltern, und das sind ja unsere treuesten Leser, sobald man die älteren Leser an diese Geschichten erinnert, dann kommen die mit eigenen Erinnerungen. Und da sind ja einige Folgen noch dazugekommen, die eigentlich nicht geplant waren. Weil die Leute gekommen sind, und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, wir sind ja kein Geschichtsmagazin, wir erzählen Geschichten.
Das ist angewandte Biografiearbeit.
Du kennst Wörter.
Ja, danke. Vielleicht noch ein Gedanken, der mir so bewusst geworden ist, auch so mit dem sich vorbereiten auf das Gespräch heute, oder Heimat und Medien. Also die Tageszeitung gehört dazu.
Ich hoffe.
Also für mich schon. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch dieses Online, kein E-Paper. In der Versuchung ist man oftmals, dass ich am Abend vorher schon reinschaue und dann überfliege es. Und dann, ja, habe ich schon gelesen. Also das wird mir ein bisschen geschlampert. Das fällt mir selber auf. Wenn ich es jetzt halt so richtig analog lese, die Zeitung, dann fange ich immer von hinten an. Und das Erste, was ich anschaue, sind die Todesanzeigen.
Ich mittlerweile auch, weil die Einschläge näher kommen.
Todesanzeigen, die Einschläge kommen näher. Und ich beobachte dann, oder ich schaue mir es dann genau an, auch diese Sprüche, die dann dastehen. Da kann man sehr viel auslesen. Also ich habe die richtige, ja, das ist für mich was, wo ich sage, das erinnert mich selber an das Ganze und die Biografiearbeit in angewandter Form. Ist das Medium Zeitung überhaupt noch zukunftsfähig? Ich meine, wir haben jetzt in der Digitalisierungswelle drin. Wird es überhaupt noch haptisch bleiben?
Wir weiß, wie wir die Zeitung ins nächste Jahr, fast so ein Jahrzehnt überführen, das erreichen wir, wohin da die Reise geht. Grundsätzlich beim Medium, beim gedruckten Medium Zeitung. Es wird weiterhin eine gedruckte Zeitung geben, ob die dann noch täglich erscheint oder nur noch einmal in der Woche als Best-of und der Rest läuft digital, weiß ich nicht. Was ich mir aber schon zu sagen traue, ist, dass solange wir als regionale Tageszeitung die Bindung zu unseren Lesern, die Bindung zu den Vereinen, die Bindung zu den Institutionen haben, ist man um die regionalen Tageszeitungen in der Form nicht bang. Weil das, was wir machen, das können nur wir. Das kann sonst nicht. Wie du vorhin gesagt hast, das Wissen. Natürlich, wenn ein Dr. De Belli jetzt dann zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht, dann wird uns dem sein tägliches Wissen fehlen, aber ich kenne ihn jetzt gut genug, dass der mindestens 3 Mal in der Woche da ist und wenn man braucht, dann kann man ihn anrufen und dann wird er nicht Nein sagen, weil der alte Zusammenhänge kennt. Die man mir natürlich jetzt, wir Jungen, hätte jetzt quasi angefangen habe vor vor 20 Jahren waren wir die jüngste Redaktion im ganzen Erscheinungsgebiet. Das haben wir auch bei den Daten dabei.
Vielleicht mal ganz kurz, so als Resümee vielleicht, oder? Uns darf noch interessieren. Du bist jetzt in Altötting, Gnadenort Altötting, heißt es ja jetzt. Kirche als Lieferant von Ereignissen, von Schlagzeilen, von Gutem, was passiert. Vorher habe ich die Todesanzeigen angesprochen. Mhm. Die Einschläge kommen näher. Wie ist es mit dir, mit der Spiritualität?
Ich bin ein Volksfrommer.
Ich
bin im Bayerischen Wald aufgewachsen. Wir geben die Rituale sehr viel Ich-Ergehen. Einfaches Beispiel. Wir waren mal im Bayerischen Wald unterwegs mit den Kindern und dann war da ein Waffen-Christi-Kreuz. Sag mir was. Mhm. Da haben meine Kinder nichts anfangen können damit, warum ist da das Kreuz und warum ist da der Jesus drauf? Und da ist Schwamm und da ist die. Was soll das? Du erkennst Dinge nur, wenn du sie kennst. Nur dann kannst du das einordnen. Und diese Dinge, Umgang in der Gnadenkapelle, wenn ich Besuch bekomme von Freunden aus München, Rendsburg, wo sie auch immer herkommen, ich gehe mit denen immer an Kapellplatz. Immer. Die kriegen dann eine kleine Stadtführung von mir. Und es wird in den Kapellen reingegangen. Und es wird einmal rundherum gegangen und werden sich die Motivtafeln angeschaut. Weil da Biografien hängen, da hängt Leben und auch Sterben. Und das ist was sehr Neues und auch was sehr Neugehendes. Das Kraftvolle, das Bodenständige, das nicht Verkopfte. Da bin ich dabei.
Vielleicht ist das so der dritte Aspekt, das vielleicht einen guten Journalisten ausmacht. Neben der Neugier, neben dem Zuhören können, bringen wir einen dritten Aspekt rein, den Respekt. Der respektvolle Umgang mit der Geschichte, mit den Menschen. Vielleicht in die Richtung.
Ja, natürlich muss ich mein Gegenüber ernst nehmen. Das ist klar. Egal, der Mensch beginnt nicht beim Abitur. Egal, welch Stand ist er. Dummes Wort, aber ich muss den Bauern aus dem Holzland genauso ernst nehmen wie den Rechtsanwalt aus Burghausen und ich muss die Hausfrau aus Feichten so ernst nehmen wie den Handwerker aus Warming.
Also in alle Himmelsrichtungen bist du gegangen jetzt im Landkreis. Ich bin so richtig gespannt. Also hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen.
Das Netz muss gespannt sein.
Genau, das Netz muss gespannt bleiben. Muss gespannt bleiben. Vielleicht abschließend der Wunsch für die Zukunft. Ist jetzt natürlich eine Frage, die du kannst mal ausufern, aber was wünschst du denn jetzt für die nächste Zeit?
Für die nächste Zeit wünsche ich mir, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Nicht für mich und auch nicht für meine Frau, weil wir hatten keinen Ausnahmezustand. Meine Frau ist Lehrerin, die war immer im Geschäft. Ich war auch immer unterwegs, also wir hatten keine Einschränkungen, wir haben immer weitergearbeitet. Wen es natürlich jetzt wirtschaftlich getroffen hat, dass die endlich wieder können, so wie sie sollen und wollen. Einzelhandel, auch die ganze Kulturgeschichte, Wirte natürlich, Hotellerie als Tourismus, alles das. Und dass die Jungen wieder rauskommen. Ich mit meinen 55 Jahren, für mich war dieses Jahr Wimpernschlag. Für meine Töchter, die sind in einem Jahr rund um 20, 18 und 20, für die ist das ein großer Teil, die haben einen Teil ihres Lebens da dafür gegeben, dass sie andere helfen oder andere schützen. Und ich finde, das sollte ihnen vergolten werden. Und zwar gescheit.
Ich bin gespannt, deine Kommentare werde ich jetzt bewusst, noch bewusster und aufmerksamer lesen. Und bin gespannt, wenn du dich ranwagst dann auch an die Frage, wer darf denn was, mit welchem Impfstatus und so weiter.
Da bin ich dann gespannt. Das kann er gleich beantworten, Reinhard. Da bin ich rigoros, weil wir uns nicht rechtfertigen müssen, dass wir Rechte zurückgeben, sondern der Staat muss rechtfertigen, dass er Rechte genommen hat. Nicht zurückgeben muss er rechtfertigen. Wer die Voraussetzungen mitbringt, was kriegt er denn im Moment für Rechte? Also mir ist jetzt einmal relativ egal, ob ich noch 10 Minuten rauszeigen kann oder nicht. Bei meinem Garten kann ich noch 10 Jahre sitzen und noch 10 Jahre kann ich mich nicht mehr in der Eisdiele meines Vertrauens mit jemandem treffen, weil der vielleicht gar nicht raus darf. Also es sind schon hypothetische Diskussionen, die man da führen. In vielerlei Hinsicht.
Lieber Erwin, ich muss jetzt wieder aufpassen, weil sonst werden wir nochmal, also müssen wir das zweite auch machen, weil es wird dann schon nochmal da kann man einmal ins Diskutieren rein. Ja. Vielleicht sollen wir mal eine Art Podiumsdiskussion machen, wenn es wieder geht.
Ja, da kann man.
Eine Revue sozusagen, eine Rückschau, ohne dass man jetzt so Peter den Bekannten zuschiebt und sagt, der ist schuld und der ist schuld, sondern nur mal darlegt, wie ist uns das Ding gegangen? Biografisch die letzten zwei Jahre oder ein Jahr.
Eineinhalb Jahre darf man rechnen.
Also die Prognosen wissen wir wieder.
Müssen wieder dabei sein.
Was ich weiß, ist, dass das jetzt sehr interessant war.
Ja, Spaß macht.
Und es war gut, dass wir noch Geld haben, dass er gekommen kommt.
Ja. War ja ein Überraschungsgast.
Ja,
wir haben es
im Bereich Medien. Und es war gut so. Ich sage Dankeschön.
Ich auch.
Also, Erwin,
es hat viel Spaß gemacht.
Ich sage Dankeschön. Übrigens danke ich der Presse also für die Unterstützung auch unserer Angebote. Herzliches Vergelt's nochmal und alles Gute. Dankeschön. Erwin, schön, dass du bist.
Danke, gerne.
Für Freiburg.